Ja, dann beginne ich, glaube ich, ungefähr zur rechten Zeit. Ich habe jetzt hier die Zeit nicht. Ja, es ist noch ein bisschen zu früh. Dann kann ich noch ein bisschen sozusagen Erläuterndes sagen. Nächstes Mal wollen wir dann den Urs Lindner dazu schalten. Für heute hat das noch nicht geklappt. Also ich werde jetzt, wie im Programm vorgesehen, versuchen, Perspektiven radikaler Philosophie heute zu diskutieren. Also etwas wie eine Aktualisierungsüberlegung zu meinem Buch. Und ich werde nächstes Mal hoffentlich Urs Lindner als erstes haben und dann in die Beantwortung der unterschiedlichen Bemerkungen und Kritiken eintreten. Ich glaube, das ist erstmal die einfache Planung und ich hoffe, das klappt auch so. Damit muss ich dann jetzt doch schon um 3 Minuten zu früh in die Vorlesung eintreten. Ich habe das jetzt überschrieben, heute in der großen Krise im Limbo. Limbo, kenne ich gar nicht so richtig auf Deutsch, ist die Vorhölle, wo alles stillsteht, nichts sich bewegt. Und ich denke, seit der 2008 ausgebrochenen großen Krise sind wir in einer solchen Situation, wo jedenfalls im Raum der Politik irgendwelche größeren Entscheidungen nicht möglich zu sein scheinen. Und wenn solche Entscheidungen dann plötzlich doch mal anfallen, gewissermaßen von unten, wie jetzt der Brexit, dann ist alles darauf ausgerichtet, das gewissermaßen klein zu arbeiten und als politische Entscheidung, ich will nicht sagen zu annullieren, aber doch zu minimieren. Das, finde ich, zeichnet sich jetzt bereits ab. Und in dieser Situation hat radikale Philosophie offensichtlich eine Funktion, nämlich die Funktion, darauf aufmerksam zu machen, dass da etwas fehlt, dass die Diskurse hier immer wieder begrenzt sind und die Frage nach den Ursachen, Grundlagen und Transformationsperspektiven, die eigentlich aufgeworfen gehören und Gegenstand wissenschaftlicher und politischer Deliberation und Forschung werden müssten, offenbar dauerhaft blockiert bleiben. In seiner Luxemburg Lecture am Freitag hat Etienne Balibar, dessen Europabuch ich übersetzt habe und das da präsentiert wurde, von den postoperaistischen Theoretikern den Begriff des absoluten Kapitalismus übernommen, Capitalismo assoluto. Was bedeutet das? Das ist erstmal von meinem Verständnis der marxischen Theorie aus eine Paradoxie. Ich habe eigentlich immer betont, dass die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise eine besondere Herrschaft ist, die mit anderen Herrschaftsverhältnissen einhergeht. Aber dieses Einhergehen ist eben genauer zu denken. Und der Capitalismo assoluto muss auch nicht so verstanden werden, dass es jetzt nur noch kapitalistisches Herrschaftsverhältnis gibt und das überall gilt, sondern die These ist, es gibt kein außerhalb der kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse mehr. Es gibt keine ökonomischen Verhältnisse, keine politischen Verhältnisse, die nicht durch die kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse geprägt sind. Kann man sicherlich sozusagen empirisch bestreiten. Es gibt sicherlich in Afrika, Lateinamerika oder auf Grönland noch Verhältnisse, die nicht kapitalistisch durchdrungen sind. Allerdings würde man auch da nicht behaupten können, dass sie nicht von den kapitalistischen Verhältnissen tangiert werden. Also selbst die noch unentdeckten Indio-Stämme im Amazonasbecken sind indirekt durch kapitalistische Verhältnisse tangiert. Sie haben noch ihre eigenen Verhältnisse, es ist wahr, aber diese noch bei Rosa Luxemburg existierende Situation, das ist geografisch und auch im Inneren große Bereiche gab, in denen nicht einmal dieses formelle Subsumieren oder Tangieren auch nur an die kapitalistischen Produktionsverhältnisse existierte. Diese Situation ist in der Tat vorbei. Man kann sagen, die These vom absoluten Kapitalismus ist sicherlich eine sozusagen kenntlich machende Übertreibung. Ja, man muss das sozusagen empirisch, historisch spezifizieren und als begrenzt denken. Da sind auch noch Steigerungen möglich. Und insbesondere, was die inneren Verhältnisse angeht, hat es zwar, denke ich schon, in den letzten 20 Jahren einen enormen Schub an Ausweitung geltlich vermittelter Verhältnisse in unserem Leben gegeben. Aber dass das jetzt sozusagen schon alles erfasst hätte, ist sicherlich eine, wie gesagt, deutlich machende Übertreibung, wenn man so will, eine philosophische These und kein wissenschaftlicher Befund. Das Zweite, was ich dazu bemerken möchte, ist, wir müssen über Determination dann noch mal genauer und strenger denken, nämlich in einer Situation dieser Totalisierung. Überdetermination sagt ja, es gibt eben nicht nur die Determination durch die Kapitalherrschaft, sondern es gibt auch die Determination durch patriarchalische Verhältnisse, durch den schwierigen Status des Ich gegenüber dem Es, durch postkoloniale Abhängigkeitsverhältnisse, durch die Art und Weise, wie wir in unterschiedlichen ökonomisch-gesellschaftlichen Zusammenhängen von Naturverhältnissen abhängig bleiben. Ich zögere etwas, das unter dem Gesichtspunkt Mensch-Natur-Verhältnisse zu verselbstständigen. Alles das ist immer noch da. Und selbst unter der Voraussetzung des absoluten Kapitalismus gibt es diese anderen Dimensionen von Vergesellschaftung und Herrschaft immer noch. Im Gegenteil, ich glaube, man kann die These vertreten, dass auch diese sich ausgeweitet und modernisiert und als modernisierte ausgeweitet haben. Die große Frage ist natürlich, gibt es hier eine Zuspitzung durch die große Krise? Es gibt ja eine traditionell marxistische oder auch neomarxistische These, dass die Krisen die Momente sind, in denen die ökonomischen Verhältnisse letztlich auch politisch, kulturell, ideologisch, whatever, bestimmend werden. Das scheint mir aber, wenn man sozusagen den Verlauf sich empirisch anschaut, gar nicht der Fall zu sein. Denn wir erleben ja ganz massiv, wie etwa ökonomische Probleme zu ethnischen oder nationalen umdefiniert werden. Also gerade auch der Brexit, wenn man sich anguckt, wie sich die britische Arbeiterklasse verhalten hat, die eben im nationalen Zusammenhang so etwas wie eine soziale Rettung sich offenbar verspricht und den europäischen Zusammenhang für antisozial hält, durchaus nicht einfach mit imaginären Begründungen. Es gibt da auch gute Gründe dafür. Wenn man sich das anguckt, dann wird deutlich, dass diese Zuspitzung auf das Ökonomische so gar nicht stattfindet. Wir haben nicht eine Zuspitzung der gewerkschaftlichen Kämpfe, außer dort, wo wir in Deutschland einige Gewerkschaften jedenfalls versucht haben, sich auf die neue Lage genauer einzustellen und dann auch entsprechende Kämpfe zu führen, sondern wir haben eine neue Zuspitzung identitärer Kämpfe und vor allen Dingen nationaler und, ich glaube, man muss das böse Wort so sagen, völkischer Kämpfe. Das war schon mal so in der Auflösungsphase des Sowjetblocks. Da hat das all überall, insbesondere auf dem Balkan, eine zentrale Rolle gespielt. Aber man kann auch aus Baltikum nehmen oder die ehemalige DDR. Die haben das alle verblüffend und bestürzend, muss ich sagen, exemplifiziert. Das heißt, die Erwartung, weil jetzt die Akkumulation des Kapitals in der großen Krise schlecht funktioniert. Man kann das an den Profitraten empirisch ganz gut abbilden. Die sind niedrig. Und die ganze finanzkapitalistische Veranstaltung führt nicht dazu, dass die Profitraten jetzt wieder hochkommen. Es gibt da ein Strukturproblem, das hat die ist im Fordismus aufgetreten. In der neoliberalen Phase hat sich das nicht verändert. Und jetzt seit 2008 die verschiedenen Politiken zur Überwindung der Krise, insbesondere die Geldschwemme im Euroraum, haben auch nicht dazu geführt, dass hier jetzt wieder Profitraten höher geworden sind. Also es gibt hier ein ernsthaftes Reproduktionsproblem der kapitalistischen Verhältnisse, weil Kapital lebt davon, dass mehr Kapital draus wird. Und das geht nur über Profit. Von da aus gibt es ein schleichendes und ungelöstes Problem. Das wäre jetzt falsch zu sagen, und deswegen wird der Kapitalismus demnächst zusammenbrechen. Aber er hat ein Problem, das er offensichtlich mit den bisher angewandten Mitteln nicht lösen kann. Man hat irgendwie längere Zeit gedacht, so in einer Perspektive von 10 Jahren oder so löst sich das von selber, wenn man an die vergangenen großen Krisen denkt. Nach 10 Jahren war da irgendwie eine Lösung in Sicht. Aber das ist eine empirische, wie soll man sagen, Verallgemeinerung ohne spezifische Grundlage. Warum soll das nach 10 Jahren eine Lösung gefunden haben? Gar nicht absehbar. Und insbesondere unter den Bedingungen des weitgehend bereits totalisierten Kapitalismus, der nicht auf ein einfaches anderes im Äußeren oder im Inneren so noch zurückgreifen kann, ist diese Annahme, von der, glaube ich, viele in der Politik ausgegangen sind, durch nichts spezifisch begründet. Kann man sagen, dass wir damit erneut in eine neue Zeit eingetreten sind? Ich hatte ja in meinem Buch Radikale Philosophie betont, dass die Wende zur neoliberalen Behandlung der Krise des Fordismus tatsächlich ein Epochenbruch gewesen ist. Ich glaube, das war auch gut begründet. Aber die Frage ist natürlich, haben wir jetzt diese Epoche hinter uns? Und da würde ich widersprechend darauf antworten. In gewisser Weise haben wir sie hinter uns, weil sozusagen die Phase der optimistischen Zukunftsperspektive dieser neuen Konstellation, die ist zu Ende. Deswegen verschwindet sie aber nicht, sondern wird in einen Krisenmodus umgebaut. Wenn wir uns angucken, was sozusagen an Krisenbearbeitungs- und Krisenbewältigungspolitik seit 2008 gemacht worden ist, das war nicht etwa der Versuch, irgendwie die Dynamik der Kapitalakkumulation und den Marktradikalismus einzuhegen und zu begrenzen, sondern es war der Versuch, ihn weiter zu radikalisieren. Das heißt, im Krisenmodus spitzt sich die neoliberale Problembehandlung nur noch weiter zu. Allerdings ergänzt zunehmend durch autoritäre Repression gegenüber Menschen, die sich das nicht gefallen lassen. Ich erinnere an die ziemlich gewaltsame, ich war dabei, Niederschlagung des Bergarbeiterstreiks in England und Schottland und Wales und Nordirland gibt es keinen Bergarbeiter, durch Margaret Thatcher Mitte der 80er Jahre. Ich habe noch nie so gewalttätige Polizisten gesehen und das muss als zeitweiser Berliner schon eine ziemliche Aussage sein. Also, diese Beimischung von Gewaltsamkeit, die ist sicherlich mit diesem Krisenmodus verbunden. Ich meine, wir dürfen ja natürlich auch nicht übersehen, dass die Ausweitung von Kriegen mit dieser Krisenphase offenbar zusammenfällt. Damit ist jetzt noch nicht gesagt, weil Krise, deswegen Krieg. So einfach ist das auch nicht. Aber dass hier irgendwie ein aufzufindender Zusammenhang besteht, scheint mir schwer zu bestreiten sein. Wenn wir also dann sagen, wir haben mehr von dem Gleichen, aber im Krisenmodus und unter Rückgriff auf den Staat mit seinem Potenzial an organisierter Gewalt, sowohl im Inneren repressiv als auch im Äußeren militärisch, dann stellt sich natürlich die Frage, was war eigentlich der Epochenbruch? Und die These muss dann, glaube ich, sein, der Epochenbruch war nicht, wie das immer dargestellt worden ist, die Verabschiedung des Staates und der Rückgriff auf den sich selbst regulierenden Markt. Das spielt in der Ideologie eine zentrale Rolle. Aber erstens waren alle diese Ausweitungen von Vermarktlichung durch staatliche Entscheidungen und Eingriffe hergestellt. Staatliche und sozusagen transstaatliche, etwa in Gestalt der Europäischen Union, wo wir ja den Mechanismus haben, dass die nationalstaatlichen Instanzen schwierige Entscheidungen in der Form durchsetzen, dass sie sich im europäischen Maßstab darauf einigen und dann vor ihre jeweiligen nationalen Wähler treten und sagen, die EU zwingt uns, das jetzt so zu machen, sodass der böse Polizist immer die EU ist und die nationale Regierung der gute Polizist. Polizisten sind sie beide, das nimmt man ihnen nicht so übel, aber diese Bad Cop, Good Cop Nummer hat man dann in der Krise ganz besonders gerne gespielt. Und ich würde auch nicht denken, dass das Abstimmungsergebnis in England jetzt in England und Wales, das jetzt gerade war, damit nichts zu tun hat. Nachdem man konsequent in der ganzen Krisenphase 2008 alles Unangenehme für von der EU aufgezwungen erklärt hat, ist klar, dass viele denken, jetzt werden wir das endlich los und dann wird es besser. Dass es dafür keine Grundlage gibt, ist eine andere Frage. Also was war dann eigentlich der Epochenbruch? Und ich denke, da bietet sich dann eine andere Erklärung an. Der Epochenbruch war die Aufkündigung des Klassenkompromisses. Also der subalternen Einigung und Einbindung des internationalen Kapitals mit der westeuropäischen, US-amerikanischen und in anderen, Australien, Neuseeland und so weiter, hochentwickelten kapitalistischen Ländern starken Arbeiterbewegung. In Japan ist das schon viel komplizierter. Die tatsächlich erreicht haben, dass ein Teil des erarbeiteten Mehrwerts, der enormen Produktivitätsentwicklung auch bei den arbeitenden Klassen angekommen ist. Ja, also die Lohnquote ist hochgegangen, man gibt so ein paar einfache statistische Messgrößen, an denen man das sehen kann. Die auch der Abstand zwischen den Superreichen und sozusagen der übrigen Gesellschaft ist zurückgegangen seit den 40er Jahren in den USA und seit den 50er Jahren in Europa. Und wir wissen alle, dass in der neoliberalen Phase die umgekehrte Entwicklung erfolgt ist. Lohnquote runter und die Spreizung zwischen Armen und Superreichen rauf. Und eine gewisse Nivellierung der Mittelschichten. Also all das, denke ich, ist relativ deutlich. Und das war, glaube ich, der Epochenbruch. Und natürlich kommt da dann hinzu, dass dieser Kompromiss nicht nur ein Kompromiss war, der, sagen wir mal, dem inneren Klassenfrieden geschuldet oder auf ihn abzweckte, sondern das war eben auch ein Klassenkompromiss in einer Zeit der weltweiten Konfrontation. Zunächst ist der fordistische Klassenkompromiss in den USA ja im Kampf gegen den deutschen Faschismus als Kampf um die Weltmacht geschlossen worden und dann im Kalten Krieg sozusagen nach Europa exportiert worden als Gegenposition zur Sowjetunion und dem von ihr beherrschten Block. Das heißt, es ist eine historische Epoche zu Ende gegangen, in der es tatsächlich eine institutionalisierte Gegenmacht gab, mit der gegenüber das durchaus auch schon in Ansätzen internationalisierte Kapital mit den jeweiligen Arbeiterklassen der wichtigsten Industrieländer Kompromisse hatte schließen müssen. Und diese Epoche ist zu Ende gegangen. Wobei man gleich anschließen kann, damit auch eine historische Gestalt der Arbeiterklasse. In diesem Prozess, die Arbeiterklasse existiert ja nicht irgendwie in abstracto außerhalb des historischen Prozesses, sondern ist in diesem Prozess gewerkschaftlich organisiert worden und diese gewerkschaftliche Organisation ist politisch integriert worden, in Gestalt der Labour Party, in Gestalt der deutschen Sozialdemokratie, in anderen Gestalten, bis hin zur katholischen Arbeiterbewegung, in Gestalt der Christdemokratie in Italien und auch durchaus in Westdeutschland. Diese Art von historischer Einbindung, die entsprechenden Parteien, gibt es entweder nicht mehr, wie die Democrazia Cristiana in Italien, oder sie hat sich total verändert, wie die CDU. Auch die Sozialdemokratie in Deutschland ist ja nicht mehr die Partei der Arbeiterklasse. Das kann man so nicht mehr behaupten, was man in den 60er Jahren durchaus noch, denke ich, behaupten konnte und musste. Das heißt, wir befinden uns jetzt in einer neuen Phase des Übergangs, der Transformation. Etienne Balibar spricht von einem Interregnum, wo noch nicht klar ist, wie sich die Herrschaftsverhältnisse dauerhaft und reproduzierbar neu konfigurieren können. Es bleibt immer noch denkbar und möglich und aufzusuchen, dass es Bifurkationen, Weggabelungen in komplexen Systemen geben wird, nach denen dann eben, wenn die eine Weggabelung genommen worden ist, und ich finde, das ist sehr aufschlussreich für historische Prozesse, eine ganze, wie soll man sagen, französisch würde ich das Gamme nennen, ein ganzes Band von alternativen Möglichkeiten, die es vorher gegeben hatte, wegbricht. Das ist ja sozusagen die Illusion des historischen Determinismus, dass man im Rückblick immer sieht, dass es so gekommen ist, hatte viele gute Gründe. Dass es aber Alternativen gab und es historische Entscheidungen waren, das reicht vom Zufall bis zu Kämpfen. Meistens waren es Kämpfe, die kann man auch noch rückblickend identifizieren. Dass es zu dieser Entscheidung gekommen ist und nicht zu einer der alternativen Möglichkeiten, das wird bei dieser Betrachtung außer Betracht gelassen. Und deswegen, das ist sozusagen meine philosophische Randbemerkung dazu, ist der historische Determinismus so lähmend, weil er überhaupt nicht in den Blick nimmt, was in einer historischen Situation die Alternativen sind, die als reale Möglichkeiten zur Entscheidung anstehen. Und ich denke, hier gilt der alte Spruch des Heraklit: Die Geschichte steigt niemals in denselben Fluss. Das heißt, was die Alternativen sind, ist nicht, wiederholt sich nicht. Also die Alternativen von 1917 waren nicht die Alternativen von 1945, 46 oder 44, 46. Und die Alternativen von heute sind nicht die Alternativen, sagen wir mal, der 1960er Jahre. Das macht die Aufgabe, die heutigen Alternativen zu finden und zu durchdenken auf Handlungs- und Eingriffsmöglichkeiten, zu einer solchen Herausforderung. Und ich meine nun nicht, dass radikale Philosophie diese Aufgabe lösen kann. Dann wäre sie eine Theorie des gegenwärtigen Zeitalters, die ich für unmöglich halte. Was kann radikale Philosophie dann tun? Sie kann diese Frage herausarbeiten und als solche formulierbar machen, nicht selber formulieren. Formulieren müssen sie diejenigen, die in wirklichen Kämpfen engagiert sind, in denen es um etwas geht, und diejenigen, die in Untersuchungen engagiert sind, in denen es darum geht, herauszufinden, was da gegenwärtig eigentlich passiert. Von hier aus springe ich dann zur Aktualität der radikalen Philosophie. Die Aktualität der radikalen Philosophie lässt sich immer bestimmen als auf den gegenwärtigen Zeitpunkt bezogen. Radikale Philosophie bezieht sich immer auf eine Möglichkeit von Praxis. Und zwar auf eine blockierte Möglichkeit von Praxis, zu deren Entblockierung sie beitragen will. Ich habe jetzt bisher immer nur von der wissenschaftlichen und von der politischen Praxis gesprochen. Sicherlich gibt es das auch für die künstlerische Praxis im weitesten Sinne. Da habe ich allerdings weniger Vorstellungen, wie die radikale Philosophie hier entblockierend eingreifen kann, aber dass es auch dort Blockierungen gibt, die der philosophischen Bearbeitung bedürften, halte ich für plausibel. Hinzu kommt aber immer, und das macht es auch schwierig mit der radikalen Philosophie, auch nach meiner eigenen Erfahrung, dass diese Aktualität nicht einfach nur so eine Gegenwärtigkeit ist, sondern eine Dringlichkeit. Es hätte eigentlich gestern schon was passieren müssen. Es hätte schon vorgestern anfangen müssen, dass man sich fähig macht, auf die gegenwärtige Lage zu reagieren. Also der erste Gedanke des radikalen Philosophen ist eigentlich immer, hier hätte etwas getan werden können und getan werden müssen. Aber es ist keiner da, der das tut und der das tun kann. Sodass die Frage, die, wie die Engländer sagen, nach der Agency, also nach den handlungsfähigen Subjekten, immer eine zentrale Frage der radikalen Philosophie ist, die sie aber nicht beantworten kann. Sondern sie kann nur danach suchen, wer in der Lage ist, diese Frage zu beantworten und diesen Subjekten, wenn sie dann sozusagen eine große Reichweite hat, diese Frage auch stellen. Ich habe in meiner Darstellung hier in dem Buch die Aufgabe der radikalen Philosophie als Realisierung von Autonomie beschrieben. Autonomie, Befreiung, Selbstbestimmung, Selbstentwicklung, aber eben nicht im luftleeren Raum, sondern unter realen Bedingungen. Und das ist eben die Aufgabe der Realisierung. Autonomie nicht nur zu denken und zu postulieren, sondern tatsächlich im gegenwärtigen Prozess, in der gegenwärtigen Lage, Momente zu finden, in denen Autonomie realisiert werden kann. Und ich habe da auch in dem Buch schon drei Schlüsselaufgaben definiert. Sozialisierung der Ökonomie, das heißt ökonomische Verhältnisse für die gesellschaftlichen Menschen beherrschbar oder kontrollierbar zu machen. Mundialisierung, und ich füge hinzu, und Europäisierung der Politik, das heißt jenseits der Grenzen des Nationalstaats politikfähig zu machen, um etwa der Globalisierung, der kapitalistischen Deregulierung im Weltmaßstab Regeln aufzuerlegen und Kontrollen auszuüben, was natürlich im Rahmen der Europäischen Union ebenso oder Europas ebenso gilt, denn Europa gibt es auch außerhalb der Europäischen Union. Wenn jetzt über den Brexit diskutiert wird, sollte man das nicht so verstehen, als ob Großbritannien aus Europa austreten wird. Das kann es gar nicht. Das gehört zum europäischen Staatensystem und ist da vielfältig eingebunden. Es geht darum, den spezifischen Status, den es als EU-Mitglied hat, dabei zu verändern. Und zwar so zu verändern, dass eben keine Mitgliedschaft mehr dabei rauskommt, was eine ganz schwierige Aufgabe sein wird. Ich bin gar nicht sicher, dass es gelingt, diese Aufgabe sozusagen in allgemeiner Übereinstimmung zu lösen. Vielleicht sollte ich hinzufügen, dass die geschlechtersensible Sozialisation der Menschen vielleicht auch sowas wie die Pluralität nationaler Identitäten und sozusagen kollektive Identitäten ist, glaube ich, der richtige Begriff, weil Nation und dann die problematischen Begriffe der Rasse und des Volkes im Sinne von Ethnos, denke ich, nicht einfach übernommen werden können. Aber es gibt das Problem kollektiver Identitätsbildung und kollektiver Handlungsfähigkeit. Und dem Problem kann man sich nicht entziehen, indem man sagt, wir wollen nur Individuen als Subjekte anerkennen, wozu ich neige. Also kollektive Subjekte glaube ich nicht dran. Aber das ist nochmal ein Feld, wo auch wirklich genauere Forschung erforderlich ist, um da adäquat reagieren zu können. Es gibt diese Forschung ja in Gestalt der Area Studies oder in Gestalt der feministischen Untersuchungen. Hier kann man anknüpfen. Ich habe damals schon auf die selbstgewählte Polymorphie und die Morphing Zones der menschlichen Lebensweisen angespielt. Das heißt, in diesen Schlüsselaufgaben geht es nicht einfach nur darum, die strukturellen Schlüsselaufgaben als solche anzugehen, sondern es geht darum, sie anzugehen, indem man eine Lebensweise entwirft, entwickelt, praktiziert, in der und mit der diese Transformation oder die Reproduktion möglich wird. Und diese Vielfalt, diese Polymorphie, muss dann selber, das war damals gerade in der Debatte, nach dem Modell des Morphing, das gibt es in der Computertechnik, dass man eben ein Bild durch kleine Veränderungen kontinuierlich in ein anderes Bild überführt. So muss man sich Transformationen vorstellen. Es gibt nicht den bildlosen Zwischenzustand, erst das eine Bild und dann das andere Bild, sondern es muss ein Morphing, ein Übergang, eine sozusagen subkutane Veränderung der Oberfläche organisiert werden. Man kann die Tiefe nicht unmittelbar angehen und verändern, sondern sie muss in einem solchen Morphing und von einem solchen Morphing erfasst und dargestellt werden. Ich habe damals etwas zu der historischen Situation geschrieben, was ich Ihnen jetzt vorlesen möchte. Gerade in dieser historischen Situation bedarf es radikaler Philosophie. Angesichts der Scheiterungsuneinfälligkeit der herrschenden Diskurse, die in Zeiten der Krise zu einem Unfehlbarkeitsanspruch morpht, gibt sie angesichts der falschen Alternative eine Unterwerfung unter die Vorgaben des Diskurses einerseits, in denen sich die Traumhölle des Just-Milieu, von der Heinz Maus für die 1950er Jahre gesprochen hat, in diversifizierten und pluralisierten Formen wiederholt, und einer immer wieder erneuerten Suche nach einem noch ungemorften, nach einer noch ungemorften ursprünglichen Radikalität, welche in jedem Diskurs nur noch die Reproduktionsform von Macht und Herrschaft erkennt, wie Foucault das tut, ein Tertium an die Hand. Dieses Tertium ist kein dritter Weg, zwischen welchen gesellschaftspolitischen Entwicklungsfaden auch immer, sondern eine dritte Dimension, die der kritischen Bearbeitung des morphenden und gemorphten Diskurses mit den Techniken einer ebenso erfindungsreichen wie über die Nutzungsmöglichkeiten der bereits existierenden philosophischen Instrumentenkästen umfassend informierte Kritik, welche in sich selbst den Skandal der Philosophie überwunden hat, der darin besteht, so sehr Recht haben zu wollen, dass dadurch das freie Urteil der anderen zu einer Störgröße geschrumpft wird, welche mit den Instrumenten der Herrschaft zu unterdrücken ist. Das war nun wirklich ein langer Satz. Ich denke, der Satz ist durchaus noch aktuell. Allerdings hat er sich zugespitzt. Das Einheitsdenken, von dem wir in den 1990er und Nullerjahren gesprochen haben, hat sich zu einem Konzert von aufeinander abgestimmten Denkweisen, die wechselweise in den Vordergrund treten, gemorpht, die Form kontinuierlich verändert. Und gleichzeitig ist immer wieder aufzuspüren, wie dieses Morphen ein Echo darstellt gegenüber ungläubigen und kritischen Impulsen, die angesichts der ja offensichtlichen Unfähigkeit dieser Art von Diskursen eine Politik zu begründen, die in der Lage ist, die Krise zu überwinden, deutlich hervortritt. Und diese dritte Dimension, von der ich da spreche, glaube ich, ist immer noch das Konzept, das man hier stark machen muss. Nicht jetzt der Bruch in eine einfache andere Entwicklungslogik, sondern die Eröffnung einer anderen Herangehensweise, anderer Voraussetzungen, unter denen dann das Morphen in eine bestimmte Richtung an der Oberfläche durchgesetzt wird. In dieser Situation ist dann, denke ich, die spezifische Situation und Aufgabe der radikalen Philosophie die der Überstürzung. Also nicht einfach die Gedanken, die da so im Raume stehen, einfach weiterzuführen und in dem Sinne zu radikalisieren, sondern tatsächlich sie auf ihren Extrempunkt hinzudenken und dadurch, wenn Sie so wollen, zum Umfallen zu bringen, in ihr Gegenteil zu verkehren. also etwa den Gedanken der Marktradikalität, tatsächlich zur Anarchie der Märkte zu Ende zu denken und dann zu konstatieren, dass wir nur beherrschte Märkte haben, in denen eben, also ich muss ja nicht jetzt die großen von Google angefangen marktbeherrschenden weltweiten Unternehmen, gerade im Bereich der Computer- und Internetkommunikation und den damit eröffneten digitalen Möglichkeiten des Wirtschaftens, haben wir einerseits ja das Phänomen, dass der produzierte Wert immer dichter an Null heranrückt und andererseits, dass das dann dadurch sozusagen aufgefangen wird, dass immer größere Monopole auftreten, die in der Lage sind, Monopolrenditen durchzusetzen, auch ohne dass wirklich Mehrwert im erklecklichen Umfang.